So, mit 5 Minuten Verspätung wegen technischer ganz kleiner Probleme sind jetzt auch genügend Leute da. Passt schon alles. Es geht ums letzte Kapitel der Vorlesung. Und ich habe bewusst ein Thema jetzt ganz an Schluss gestellt, von dem man sagen kann, dass es vermutlich die große Praxisrelevanz für die nächsten 2, 3 Jahre nicht haben wird, sondern eher eine Sache ist, die vielleicht eine langfristige Perspektive hat oder auch ein Beispiel dafür, wo eben Forschungsthemen sich mit dem berühren, was wir jetzt hier gerade in der Vorlesung machen. Also es geht um Modellierung für Multimedia-Anwendungen und vielleicht hat ein oder andere Modellierungssprachen schon getroffen. Um ganz sicher zu gehen, möchte ich am Anfang mal eine kurze Einführung geben, was das überhaupt bedeutet, was die Idee dabei ist. Das ist also eine ganz aktuelle und moderne Softwaretechnologie. Und man muss auch klar sehen dabei, dass das jetzt ein Thema ist, das mich persönlich besonders interessiert. Also ich bin auch in so einer internationalen Tagung zu dem Gebiet engagiert. Und dann geht es speziell natürlich um die Frage, was hat dieses Thema Modellierung, was ganz allgemein für Programme eigentlich ein Thema ist, was hat das mit Multimedia zu tun? Und das ist das zweite Thema hier, nämlich Multimedia Modeling Language. Das ist ein ganz aktuelles Forschungsthema, wo im Wesentlichen eine Promotion, die gerade erst geschlossen wurde, eine Menge Beiträge geliefert hat dazu. Also so zum Ende hin, sozusagen mal in den Forschungsbereich rein. Die Literatur, die jetzt gerade hier steht, die bezieht sich auf das erste Thema, also ganz allgemein modellgetriebene Entwicklung und Modellierung, wobei es da eine ganze Menge weitere Literatur gibt. Das ist von David Frankl, ist ein Standardbuch zu modellgetriebener Entwicklung und eine der bekanntesten Modellierungssprachen weltweit eigentlich für Software ist die Unified Modeling Language. Und das hier ist, sagen wir, ein sehr einfaches, leicht zugängliches Buch zu dem Thema. Ja, Models, das ist immer so ein schwieriges Stichwort, weil man sich zunächst mal nichts darunter vorstellen kann. Manche Leute schauen immer ganz neugierig, wenn die Models-Tagung stattfindet. Also es hat nichts mit Fotomodellen zu tun, sondern mit abstrakten Modellen. Und der Punkt ist der, wir haben ja angeschaut im Entwicklungsprozess, dass es um so verschiedene Vorphasen eigentlich geht, dass man Entwurfsphasen hat, dass man Analysephasen hat. Und da ist immer die Frage, was ist eigentlich das Ergebnis von so einer Entwurfsphase? Natürlich ein Entwurf, muss ich irgendwie aufschreiben. Aber wie schreibe ich so einen Entwurf auf? Und wie kann ich das so machen, dass ich dann eine gewisse Qualitätssicherung habe, dass ich das Dokument, das ich da erzeugt habe, auch in irgendeiner Form weiterverwenden kann? Das war so die Grundidee für die Modellierung zunächst mal. Und wenn man sich das anschaut, wie ich so ein Entwurfsdokument zum Beispiel, nehmen wir das jetzt mal konkret, wie ich das aufschreiben kann, dann ist das in der Industrie am weitesten verbreitete Verfahren, dass man das einfach in natürlicher Sprache aufschreibt. Also in Deutsch oder Englisch. Habe ich in meiner Zeit in der Industrie auch oft genug gemacht, dass man eine sogenannte Design Specification schreibt. Und der größte Teil davon sind einfach zwar nach einem Schema gegliedert, aber es sind einfach Texte in natürlicher Sprache, die so die Grundideen des Entwurfs beschreiben. Dann noch ein paar illustrierende Abbildungen. Aber das war's. Das Ganze ist natürlich vergleichsweise leicht zu schreiben und man glaubt auch, dass es leicht zu lesen ist. Ist immer ein bisschen spröder Stoff, so ein Entwurfsdokument, aber da gibt es keine so besonders großen Hindernisse. Ein Problem ist, dass das schnell mal irgendwie 100 Seiten werden, die dann anfangen, sich in sich zu widersprechen. Da muss man eine genau definierte Terminologie einführen, wenn das sauber sein soll. Das ist gar nicht so einfach, weil vielleicht mehrere Autoren zusammenschreiben. Und irgendwann ist man dann an einem Punkt, wo man recht viel Energie reinstecken muss, hier ein konsistentes Papier überhaupt zu erzeugen. Also, obwohl es im ersten Moment ein naheliegender Ansatz ist, hat es schon so seine Probleme. Die Kollegen aus der, sagen wir, eher theoretischen Informatik, aus der Logik, die sagen, ihr habt überhaupt kein Problem. Das kann man natürlich alles auch mit formalen Sprachen beschreiben, so wie Programmiersprachen formal sind, gibt es auch Spezifikationssprachen, die formal sind. Da kann ich Entwürfe präzise hinschreiben. Gibt es auch eine genau definierte Semantik, kein Problem. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass das sehr spezielles Wissen ist, das man da braucht. Also die Ausbildung, sowas hinzuschreiben, ist aufwendig. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal zum Beispiel in der formalen objektorientierten Softwareentwicklung war, die hier angeboten wird. Da kommen Sie in Kontakt mit sowas. Also Lehrstuhl Wirsing zum Beispiel und auch bei Herrn Hofmann. Das sind eben Spezialisten, die sowas machen. Der große Vorteil ist, dass das für Konsistenz- und Verifikationsaufgaben sehr schön ist. Also man kann die Korrektheit eines Programms bezüglich der Spezifikation im Idealfall beweisen mit mathematischen Mitteln. Das ist interessant, wenn man, was weiß ich, die Steuerung für ein Kernkraftwerk macht oder so. Da wird sowas auch verlangt oder irgendwo in der Avionik, irgendwelche höchst sicherheitskritischen Stücke Software. Aber auch nur in dem Bereich wird es momentan eingesetzt, einfach weil die Experten so teuer sind, die damit umgehen können. Ja, und jetzt braucht man irgendwie so einen Zwischenbereich. Und der Kompromiss zwischen den beiden, der sozusagen relativ leicht zu verstehen ist, trotzdem aber ziemlich präzise und sozusagen auch Expertenwissen verlangt, das relativ leicht noch zu vermitteln ist, das sind eben semiformale Sprachen, die meistens die Form heutzutage von grafischen Modellen, also im Prinzip grafischen Darstellungen, Illustrationen mit einer genau festgelegten Syntax, wo man genau weiß, welche Pfeile und welche Kästen erlaubt sind, was die bedeuten, dann ausmachen. Und so ein Ding, so ein Bild, das man da malt, und es ist meistens nicht ein Bild, sondern viele, nennt man dann ein Modell. Und wenn man anschaut, was ein Modell ist, zum Beispiel im Maschinenbau oder so, Kraftfahrzeugbau, da gibt es ja auch die verschiedensten Modelle. Da gibt es zum Beispiel ein Modell der Karosserie, einfach irgendwie verkleinert, vielleicht irgendwie aus Holz gefräst oder aus Kunststoff gespritzt oder so, wo eben nur das äußere Erscheinungsbild von dem Fahrzeug dargestellt wird. Es gibt vielleicht ein anderes Modell, wenn Sie mal in die Entwicklungsabteilung von einem Kfz-Hersteller gehen, da sehen Sie zum Beispiel Modelle der Bedienschnittstelle von einem Fahrzeug. Das sind so, ich glaube, die heißen irgendwie Montagebretter. Da haben Sie im Prinzip eine große Wand, an der irgendwie die ganzen Bedienelemente festgeschraubt sind und auch ein Lenkrad ist dabei, alles, was man so hat. Und die ganzen Steuerelemente, die stecken irgendwie direkt daneben unterm Tisch, sind offen verdrahtet. Dann kann man sozusagen die ganze Bedienung von dem Fahrzeug, kann man im Prinzip dort betreiben, kann dann schnell auch mal was umstecken, anderes Steuergerät einbauen und so weiter. Hat aber nicht wirklich ein Fahrzeug vor sich, ist viel leichter zu umzukonfigurieren. Es ist hinten auch nichts, was irgendwie Räder hat dran. Das heißt, es ist auch ein vereinfachtes Modell des Fahrzeugs, in dem nur die Bedienung eine Rolle spielt und das Fahrzeug selber dann eigentlich die Hauptfunktion weggelassen ist. Also Modelle können nicht bloß solche grafischen Bilder sein, sondern können auch irgendwie so Prototypen oder sehr greifbare Dinge sein. Das Wesentliche ist, dass man sich einen Aspekt rausnimmt und den klar darstellen will und andere Aspekte vernachlässigt. Also ich schaue mir zum Beispiel nur die Grobstruktur an, ich schaue mir nur den Ablauf an zum Beispiel. Ja, eine zweite Sache, die vielleicht auch bei den Modellen interessant ist, ist sozusagen zwei Dimensionen. Das eine ist, mich interessiert vielleicht nur die Struktur oder mich interessiert vielleicht nur der zeitliche Ablauf. Das andere ist, ich habe verschiedene Detaillierungsgrade. Ich habe also die Struktur von dem Produkt ganz am Anfang, wenn ich noch irgendwie ganz grobe Entwurfsentscheidungen treffe, oder ich habe es ganz am Schluss, wenn ich wirklich das fertige Produkt praktisch ausliefere, die Dokumentation von dem fertigen Produkt. Logischerweise ist die Struktur auf der zweiten Ebene viel detaillierter. Und das Gleiche gilt aber für die Abläufe auch. Einen Ablauf gibt es auch auf einer groben Ebene und auf einer detaillierten Ebene. Das heißt, ich habe diese zwei Dimensionen eigentlich. Welchen Blickwinkel nehme ich auf ein System ein und welchen Abstraktionsgrad habe ich sozusagen? Schaue ich es grob an oder detailliert? Ja, ich habe schon gesagt, also die häufigste Sprache, die man benutzt, ist die Unified Modeling Language. Das sind grafische Modelle, die genau festgelegt worden sind. Also jetzt für die Softwareentwickler sagt man, das ist eigentlich eine Notation mit einer ziemlich genauen Festlegung der Bedeutung. Die Leute, die aus der Mathematik kommen, formale Spezifikationssprachen kennen, die rümpfen dann gleich die Nase und sagen, da ist natürlich überhaupt nichts formal und genau festgelegt. Es ist eben der typische Kompromiss, es ist so zwischen den Welten. Hat aber inzwischen eine sehr große Bedeutung in der Industrie erreicht. Insbesondere eben für einen sogenannten modellgetriebenen Entwicklungsprozess. Das bedeutet, ich mache meinen ganzen Entwicklungsprozess, so wie wir uns letzte Mal angeschaut haben, Unified Process zum Beispiel mit den vielen Iterationen. Und die Dokumente, die ich produziere, sind einerseits natürlich der Source Code ganz am Ende, andererseits Modelle. Und das Ganze zentriert sich sozusagen um die Modelle. Es gibt abstrakte Modelle am Anfang, konkretere Modelle am Schluss. Und wenn man die Idee konsequent zu Ende denkt, dann ist natürlich der Programmcode auch nicht so wesentlich was anderes als ein Modell. Das hat ein ausführbares Modell. Und das bedeutet, dass man mit so einer modellgetriebenen Entwicklung eigentlich so die Programmierebene ein Stückchen nach oben liftet. Und vielleicht ist das auch die langfristige Entwicklung, die die Disziplin so nimmt. Man hat ja früher im Maschinencode programmiert, bloß irgendwelche Bitschalter umgelegt, das ist schon lang her. Dann hat man symbolische Maschinensprachen erfunden, was man heute Assembler nennt. Und dann hat man höhere Programmiersprachen erfunden, die dann im Abstraktionsniveau immer stärker gestiegen sind. Und das ist vielleicht die nächste Abstraktionsebene. Das heißt, irgendwann wird es so sein, und in bestimmten Teilbereichen der Softwareentwicklung ist es schon so, dass ich gar nicht mehr programmieren muss, dass ich nicht mehr in Java schreibe meinen Code, sondern dass ich in diesen Modellen meinen Code schreibe und der Java-Code wird daraus generiert. Und diese ganzen Details über die Implementierungsplattform, über die Programmiersprache, steckt im Codegenerator drin und ich kann relativ schnell auch einen Codegenerator umschalten, dass er eben jetzt statt für Windows für macOS den Code erzeugt oder für irgendein neu auf den Markt gekommenes Betriebssystem oder zwischen C++ und Objective-C umstellt oder solche Dinge. Also das bedeutet, dass wir erstens mal die Modelle überhaupt kennen müssen, also die verschiedenen Abstraktionsebenen, die verschiedenen Sichten, das ist klar. Und was noch dazu kommt, dass ich Abbildungen haben muss, Transformationen, wie ich zum Beispiel aus einem Modell den Code erzeugen kann. Oder auch aus einem Modell ein detaillierteres Modell erzeugen kann. Und da gibt es auch noch zwei Richtungen, die interessant sind. Die klare Richtung ist natürlich zunächst mal von der Spezifikation, von der groben Idee des Programms hin zum Code. Das sind Vorwärtstransformationen. Aber wir haben ja gesagt, wir haben so iterative Schritte auch drin. Da kann es ja gut sein, dass ich auf einer detaillierteren Ebene im Code zum Beispiel einen Fehler behoben habe und damit vielleicht eine neue Klasse eingeführt habe. Und damit verändert sich die Struktur und die muss ich natürlich auf den anderen Modellebenen auch wieder irgendwie sichtbar machen. Das heißt, ich muss auch wieder rückwärts transformieren können, was nicht ganz so einfach ist. Ja, der letzte Punkt, der hier steht, der kommt heute im Rest der Vorlesung nicht mehr zum Tragen. Wenn man es noch ein kleines bisschen konsequenter betreibt, dann sagt man, diese Transformationen, diese Abbildungen sind eigentlich auch wieder sozusagen Dokumente unseres Entwicklungsprozesses und die kann ich speichern, modifizieren, Versionen von haben, Transformationen auch wieder transformieren. Das ist eine ganz eigene Sichtweise noch, die jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führt. Ja, das Ganze läuft in der Industrie unter diesem Begriff Model-Driven Architecture. Das ist eins dieser Schlagworte, das in der Softwaretechnik zurzeit so ein bisschen die Industrie umtreibt. Gibt es schon ein paar Jahre lang. Wird vertreten von einer Gruppe, die sich Object Management Group nennt, was ein Zusammenschluss von vielen Softwarehäusern ist. Da spielt zum Beispiel IBM eine ganz wichtige Rolle, aber auch Microsoft ist Mitglied, Oracle und so weiter. Also die ganzen Großen sind dort dabei. Und die legen Standards fest für modellgetriebene Entwicklung. Und besonders interessant, gerade in so einem Gebiet wie Multimedia-Technik, ist, dass dort sehr großer Wert auf die Unabhängigkeit von der jeweiligen Plattform gelegt wird. Insofern schließt sich so ein kleines bisschen jetzt der Kreis wieder zu der allerersten Vorlesung, wo ich gesagt habe, es gibt die gleichen Konzepte und ganz verschiedene Plattformen. Ich mache hier Python, ich mache hier Flash, ich mache hier JavaFX. Die sind letztlich doch irgendwie verschieden. Aber die Idee von dem Programm kann die gleiche sein. Und genau das wird versucht in dieser modellgetriebenen Architektur, dass man sagt, es gibt schon ein plattformspezifisches Modell, das ist für eine bestimmte Realisierungsplattform da, aber ich kann auch davon abstrahieren und ein plattformunabhängiges Modell beschreiben, wo die Konzepte so beschrieben sind, dass es egal ist, welche Plattform ich benutze. Oder noch ein Stück höher, dass ich vielleicht sogar nur die grobe Idee sozusagen beschreibe, was man dann Computation Independent Model nennt, also die Berechnung noch gar keine Rolle spielt, sondern das rein deklarativ beschrieben wird. Und so ist die Grundidee in dieser modellgetriebenen Architektur, das sind Modelle, die blauen Kästen, und die orangen Pfeile dazwischen sind Transformationen, die im Idealfall ausgeführt werden, indem man einfach bloß einen Knopf drückt, die also vollautomatisch funktionieren. die aber vielleicht noch Zusatzinformationen abfragen, also die vielleicht auch noch ein Zusatzdokument brauchen, um dann bei einer Detaillierung wirklich eben die Details auch nachzutragen. Und man sieht hier so eine Baumstruktur, die ist aber relativ einfach eigentlich. Da gibt es nämlich nur eine Verzweigung hier auf n Unterzweige. Weiter wird nicht mehr verzweigt. Das heißt, es sind n verschiedene Plattformen, die da beschrieben sind. Und der Einfachheit kann man sich jetzt mal vorstellen, n ist 2. Und wir haben unter Plattform sowas wie Python Pygame und Flash zum Beispiel. Flash Action Script ist die zweite Plattform. Wäre eine Variante. Und Sie haben genügend andere gesehen, um zu wissen, dass es da natürlich, natürlich viele Plattformen geben kann. Das ganz abstrakte Modell, das Computation Independent Model, wird also einmal in ein Modell übertragen, das sozusagen die Berechnung beschreibt, die Struktur, die Lösung eigentlich unseres Problems. Das ist das plattformunabhängige Modell. Und dann entscheide ich mich für die jeweilige Plattform, sage, das will ich in Flash machen zum Beispiel. Und dann kommt eine Transformation, die das plattformunabhängige Modell eine plattformspezifische überträgt und aus der wird dann tatsächlich Code generiert. Das heißt, man muss sich eigentlich im Idealfall vorstellen, dass der ganze Pfad von hier, von dem PIM, dann einen Zweig entlang bis zum Code, dass der mehr oder minder vollautomatisch geht. Dass das wirklich wie ein Compiler im Prinzip gehen sollte. Das heißt, der entscheidende Punkt, den wir wirklich verstehen müssen, ist dieses plattformunabhängige Modell. Darum wird es auch im Rest der Vorlesung so ein bisschen gehen, was so ein plattformunabhängiges Modell für Multimedia-Anwendungen eigentlich ist. Ja, jetzt ist es so, dass Multimedia-Anwendungen ein Spezialgebiet ist und das ist ja das Thema der Vorlesung. Und es gab in den letzten Jahren eine Forschungsarbeit hier, eine ganze Gruppe von Papers und letztlich eine Doktorarbeit, im Wesentlichen von dem Andreas Pleuß gemacht wurde, den vielleicht einen oder anderen noch getroffen haben, der ist inzwischen nicht mehr bei uns in Irland. Hier ist ein Paper sozusagen, dass das ganz gut publiziert ist, das alles nochmal zusammenfasst, als Quelle angegeben. Letztlich gibt es natürlich seine Doktorarbeit als Quelle. Und man muss ganz ehrlich sagen, was ich jetzt hier berichte, sind im Wesentlichen so Kerninhalte einer Promotion, die bei uns passiert ist, auch um Ihnen so einfach mal zu zeigen, wo sozusagen der Anschluss dann an Forschungsthemen ist. Ja, diese Sprache, die wir dort definiert haben, ist eine Multimedia-Modellierungssprache. Das heißt, es ist ein Versuch, diese Konzepte, die Sie gerade gesehen haben, modellgetriebene Architektur, Abstraktionsebene zu erhöhen, auf einer plattformunabhängigen Ebene Multimedia-Anwendungen zu beschreiben, die eben wirklich ganz konsequent für Multimedia anzuwenden. Wenn man in die Literatur schaut, dann gibt es viele universelle Modellierungssprachen, die Unified Modeling Language eben zum Beispiel, die UML. An der haben wir uns auch angelehnt. Das heißt, Sie werden jetzt Dokumente sehen, die oder Bilder sehen, die so ausschauen wie UML-Dokumente. Aber wir haben das spezialisiert für die Multimedia-Fragestellungen. Da gibt es schon andere auch. Es gibt das auch zum Beispiel für den Automotive-Bereich gibt es eine spezialisierte Variante der UML und für Echtzeitanwendungen, für viele andere Dinge auch. Eine Sache, die natürlich ärgerlich ist, wenn ich so ein wenn ich so eine Sprache definiere, dann soll die natürlich in der Praxis eingesetzt werden. Das heißt, Leute sollen Dokumente schreiben. Und um das zu tun und dann Dokumente so zu schreiben, dass sie auch weiterverarbeitet werden können, brauche ich irgendwie ein Werkzeug, einen Editor für die Sprache. Und das ist in der Regel ziemlich viel Arbeit, gerade wenn es um ein grafisches Werkzeug geht. Was da gemacht wurde und jetzt einfach hier bloß mal erwähnt ist, dass man ein Standardwerkzeug nimmt, das Magic Draw, ein UML-Werkzeug, und da gibt es ganz aufwendige Plugin-Mechanismen, wie man das sozusagen so stark umstellen kann, dass die Sprache ein bisschen neue Elemente sozusagen unterstützt, dass der Editor neue Elemente bereithält, und das nennt sich dann ein Profil für das UML. Im Wesentlichen werden die vorhandenen Sprachkonstrukte sozusagen spezialisiert auf die Dinge, die wir jetzt in unserer neuen Sprache brauchen. Das ist insofern interessant, als sie dann eine ganz komische Notation immer wieder treffen, nämlich diese Guillemets. Das sind also die französischen Anführungszeichen. Das kommt aus der Unified Modeling Language, wo man sagt, zum Beispiel eine Klasse, die kann ich spezialisieren auf Klassen einer bestimmten Art. Also ich habe eine Klasse Konton und die heißt einfach hier Account. und ich will jetzt ausdrücken, das ist eine bestimmte Art von Klassen, die in Java realisiert werden. Und dann schreibe ich diesen sogenannten Stereotyp-Java-Klasse drüber. Und das ist erlaubt in der UML und den Mechanismus haben wir an ein paar Stellen benutzt. Und wenn Sie diese komischen Anführungszeichen sehen, dann ist das nichts anderes als sozusagen eine Spezialisierung von dem allgemeinen Sprachkonstrukt aus der UML auf den Multimedia-Bereich. Also in unserem Fall auf den Multimedia-Bereich. So, damit es nicht ganz so langweilig bleibt und man auch den Zusammenhang sieht zu Multimedia-Anwendungen, hier ein ganz konkretes Beispiel, und zwar ein Spiel. Das hat jetzt für Sie einen ganz interessanten Hintergrund, weil das einfach ein Ergebnis ist aus diesem Praktikum Multimedia-Programmierung, das es ja schon seit einigen Jahren gibt und die ersten Jahre parallel zur Vorlesung lief, im letzten Jahr erstmalig als Blogveranstaltung. Und ist schon 2-3 Jahre her, dass das Thema war, verschiedene Varianten von diesem Blockout- oder Breakout-Spiel zu programmieren. Das ist also ein Ergebnis, das eine der Gruppen geliefert hat. Das ist hier ein Screenshot. Sieht man auch, wie sowas dann das Ergebnis von dem Programmierpraktikum aussehen konnte. Ich glaube, die haben das sogar mit Director gemacht. Können wir genauso mit Flash machen. Ja, was hat man in dem Breakout-Spiel sozusagen als Elemente? Man hat ein Bedienelement, diesen Schläger, den man eigentlich bloß links und rechts bewegen kann. Also ich kann nicht wirklich was aktiv damit tun. Ich kann ihn bloß an die Stelle bewegen, wo er dann irgendwann mal den Ball trifft. Der Ball fliegt also einfach in mein Spielfeld rein und ich muss den Schläger dann an der Stelle haben, wo er getroffen wird. Der Ball bewegt sich also, ist auch ganz wichtig. Und dann gibt es hier irgendwelche Steine, die ein Hindernis darstellen und eigentlich ist das Ziel ja, die Steine da abzubauen und wenn ich mit dem Ball die Steine treffe, dann gehen die kaputt. Was interessant ist, dass dahinter eine Mauer gibt, von der Mauer wird mein Ball reflektiert, mit der kann ich spielen, das kann ich benutzen, um die Mauer auch von hinten zum Beispiel abzubauen. Aber es gibt auch 3 Ränder unten und an den beiden Seiten, wenn mein Ball da reinsaust, dann ist er verloren. Und wenn mir das passiert, bevor ich damit Steine kaputt gemacht habe, dann habe ich natürlich Punkte verloren. Ansonsten habe ich da auch natürlich so die klassischen Dinge. Ich habe irgendwie einen Punktezähler, ich habe ein Level, auf dem ich arbeite und man kann sich vorstellen, dass es so Highscore-Listen gibt. Es gibt Leben, es gibt noch eine Restlaufzeit zum Beispiel, also eine Uhr, die tickt, solche Dinge. Solche Spiele sind insofern ganz interessant, deswegen machen wir die auch in den Beispielen, in den Praktikumsaufgaben, weil die einerseits doch alles enthalten, was man so für eine Multimedia-Anwendung braucht und vielleicht sogar ans äußerste Ende irgendwie gehen, also dass sie jetzt in einer Produktpräsentation so eine stark interaktive Animation haben wollen wie in so einem Spiel, das ist eher selten, sagen wir mal, also es ist sehr interaktiv, sehr anspruchsvoll in der Animation, muss auch schnell gehen, sonst macht das Spielen keinen Spaß. Andererseits sind die Spiele auch relativ übersichtlich, also es ist jetzt nicht so wie eine riesen kommerzielle Anwendung, dass sie das nicht schaffen würden. Also daher kommen diese Spiele als Beispiele. Ja, und jetzt konkret diese Dinge, die ich gerade hingeschrieben habe, wo ich gesagt habe, das sind Elemente, die wir auf der Oberfläche haben und die natürlich in der Spiellogik sich auch widerspiegeln. Das sind nun Dinge, die sozusagen Ergebnis der Analyse sind und die wir jetzt in dem Entwurf irgendwie auch mit verwenden müssen. Jetzt ist also die Frage, wie schreibe ich solche Spiele nun mit Diagrammen tatsächlich hin? Das Ganze ist auch ein Versuch auf dieses Wechselspiel zu antworten von 3 verschiedenen Designarten, das wir das letzte Mal angesprochen haben. Dass es das reine Software-Design gibt, aus dem Bereich kommt die Unified Modeling Language, dass es das grafische oder Mediendesign gibt, also Mediendesign als Verallgemeinerung von grafischem Design und Sounddesign und dann natürlich das User Interface Design, also sprich das Design der Interaktion, der Abläufe, was muss ich reingeben, was kriege ich an welcher Stelle wieder raus, wie funktioniert einfach meine interaktive Struktur. Interaction Design kann man da auch sagen. Und Sie sehen schon, dass die Diagramme, die wir anschauen, ganz bewusst das so ein bisschen überlappend angehen. Das heißt, es gibt ein Strukturdiagramm, das quer über die ersten beiden Bereiche geht. Es gibt User Interface Diagramme, die über die zweiten beiden gehen. Und Interaktionsdiagramme, die alles zusammenfassen. Jetzt schauen wir uns mal eins zuerst an. Also dieses Strukturdiagramm. Das ist auch am leichtesten zu verstehen. Das zerfällt nochmal in 2 Teile, weil wir haben ja Software-Design und Mediendesign. Also einerseits ist die Frage, was ist eigentlich von der Softwarestruktur her, was sind für unser Spiel jetzt in dem Fall die wichtigsten Basiselemente, die wir da brauchen, also ein Ball zum Beispiel. Und natürlich auch die Frage, wie schauen die dann sozusagen, ja, was sind die Elemente, die der Mediendesigner eigentlich ausgestalten muss. Und das macht man in diesem Applikationsstrukturdiagramm, was grundsätzlich an dem UML-Klassendiagramm sich anlehnt und spezielle Konstrukte für Medienkomponente einfach dabei hat. Das heißt, ich gebe ganz einfach, wie Sie es vielleicht schon in der Softwaretechnik-Vorlesung mal gesehen haben oder sonst immer in Programmierungsvorlesungen immer mal wieder treffen, ich gebe die Klassenstruktur als grafisches Klassendiagramm an und baue meine Medienelemente noch mit ein. Ich glaube, das sieht man am besten, wenn man jetzt wirklich das Beispiel anschaut. Also so muss man sich das vorstellen. Das ist jetzt auch in zwei Farben ein bisschen gestaltet. Und Sie sehen, wie vorher versprochen, der Ball ist also ein Element jetzt in diesem Diagramm. Und alle anderen Dinge, die wir auch so erwähnt haben, also zum Beispiel so ein Stein in der Mauer oder dieser Schläger, dieses Paddle, auch das Level, der Player, das sind alles Elemente, die nun als Klassen letztlich in dieser Klassenstruktur dargestellt werden. Und das, da heißt jetzt Blockout, ihr könnt genauso gut Breakout stehen, also das Spiel selber, das hält das sozusagen alles zusammen. Was schön ist an dieser Darstellung, ist, dass man nun sozusagen den Zusammenhang zwischen verschiedenen Klassen sieht. In der Programmiersprache sehe ich ja immer bloß die einzelne Klasse, Class, ihren Namen und dann den ganzen Code dahinter. Und meistens in der eigenen Datei und ich habe ganz selten so einen richtigen Überblick, vielleicht so eine Baumstruktur in einem Projektbrowser. Aber so den Überblick darüber, wie die Klassen zusammenhängen, kriegt man am besten mit so einem Bild. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Player anschauen, an dem sieht man auch, dass die Elemente von einer objektorientierten Programmiersprache da drin sind. Also die Klasse hat einen Namen. Es gibt lokale Variablen, die heißen in dem Fall Lives und Score. Und es gibt Methoden, getLives, decreaseLives und increaseScore. Das sind also wirklich die Elemente, die man in der Programmiersprache, in der objektorientierten Programmiersprache auch hat. Allerdings spart man sich Details, also die Methodenrümpfe insbesondere stehen nicht da. Da gibt es auch noch so ein paar Verzierungen, so ein Minus- und ein Pluszeichen, wenn das jemand wissen will, wofür das gut ist. Das ist praktisch private und public. Also das Minus heißt private und das Plus heißt public. Ja, eine Sache ist vielleicht ungewöhnlich, das sind diese Linien dazwischen. Nehmen wir mal die Linie von einem Level zu einem Brick. Da sieht man, dass ein Level sozusagen Bricks enthält. Das heißt, ich kann navigieren von einem Level auf Bricks. Das heißt, ich werde später in der Programmstruktur irgendwie eine Variable oder sowas haben, mit der ich in meinem Level die vorhandenen Bricks ansteuern kann. Und ich sehe hier sogenannte Multiplizitäten. Ich weiß, da steht 1 zu Stern dran. Das heißt, auf einem Level gibt es ganz viele Bricks. Aber jeder einzelne Brick, den ich in die Hand nehme, der gehört immer nur zu einem bestimmten Level. Das müsste nicht so sein. Es könnte ja sein, dass die Bricks auf verschiedenen Levels benutzt werden. Dann würde da drüben vielleicht auch ein Sternchen stehen oder eine andere Zahl. Das heißt, diese Multiplizitäten enthalten durchaus konkrete Aussagen. Oder 1 zu 1 hier. Jedes Level enthält genau einen Ball und der Ball passt, gehört immer genau zu einem Level. Also so sind diese sogenannten Assoziationen hier zusammengebaut. Wer so ein bisschen mit Datenbanken mal zu tun hatte, kennt vielleicht die Entity-Relationship-Diagramme, die ganz ähnlich angelegt sind. Ja, und jetzt sehen wir hier nur die grauen Elemente und die haben jetzt diese versprochenen Anführungszeichen da drumherum, die französischen. Das sind spezielle Klassen, also die nun gerade für den Multimedia-Bereich relevant sind. Und da sieht man nun, dass der Level eben grafisch realisiert ist und es gibt Level-Grafiken und da gibt es eine Wand und dreimal ein Off-Field, das sind die drei Seiten, wo das Spielfeld aufhört. Und man sieht, dass es Animationen gibt, nämlich eine für den Ball, eine für so einen Brick, insbesondere wenn der Brick kaputt geht, muss der animiert werden, ein Sound, das hört man natürlich auch, wenn der kaputt geht, und das Paddle, bei dem muss man auch eine Animation haben, dass das eben seine Position wirklich anzeigt. Und natürlich ist es so, dass auch wenn das Paddle dann vom Ball getroffen wird, also das Rebound Ball dort oben, also der Abprall von dem Ball, muss natürlich auch in der Paddle-Animation mit unterstützt werden. Und entsprechend auch beim Ball gibt es hier auch eine Rebound-Animation. Oder eine Rebound-Operation, die durch die Animation unterstützt werden muss. Also was das Bild einem zunächst mal hilft, sozusagen, ist einen Überblick zu kriegen, was sind die Elemente, die ich überhaupt habe in meinem Programm und auch so ein bisschen grob die Aufgaben der beiden Teams, sozusagen des Grafikteams und des Programmiererteams, abzugrenzen. Also ich weiß, diese Klassen müssen die Programmierer irgendwie schaffen. Das werden wohl Hintergrundklassen sein, die am Bildschirm nicht zu erkennen sind, irgendwie Spiellogik enthalten. Und diese grau eingefärbten Dinge, das sind Sachen, die natürlich angebunden werden, wie man hier sieht, an die Software-Elemente, aber auch grafische Elemente enthalten. Das heißt, da muss einer was dazu zeichnen und einen Sound kreieren und so weiter. Die Dinge heißen also Medienkomponenten nochmal. Und die Beziehung hier ist ganz wesentlich. Die geht von einer reinen Softwarekomponente auf eine Medienkomponente. Das ist die Medienrepräsentation von einem Objekt. Und hier hat man auch gesehen, dass auch so eine Medienkomponente intern strukturiert sein kann. Also zum Beispiel 4 Unterelemente in dem Fall haben kann. Ja, hier ist es eigentlich nochmal aufgeschrieben, was ich vorher auch gesagt habe. Insofern brauche ich das nicht nochmal durchgehen. Das ist mehr zum Nachlesen. Eine Sache habe ich noch nicht erwähnt, nämlich, dass es Verallgemeinerungen zwischen Klassen auch geben kann in so einem Bild. Die berühmte Vererbung, da gibt es auch ein spezielles Pfeilsymbol. Ich weiß nicht, ob wir das noch treffen in der Vorlesung. Ist jetzt auch nicht das zentrale Thema, aber auch sowas kann man natürlich darstellen. Interessant sind die Medienkomponenten und da gibt es ja nun die Komponenten, die wir eigentlich schon so alle getroffen haben. 2D-Animationen, 3D-Animationen, Audio, Video, Text, Bilder und Vektorgrafik. Und die kann ich hier sozusagen als Standardklassen, Typen von Klassen, also mit diesen Anführungszeichen, verwenden. Und man stellt sich dabei auch vor, dass jede dieser Medienkomponenten natürlich ihre Standardmethoden mitbringt. Also dass zum Beispiel, wenn da ein Video ist, kennen wir ja auch von den Videokomponenten aus praktisch allen Abspielplattformen, dass dort das Video natürlich eine Operation hat, abgespielt zu werden, gestoppt zu werden und so weiter. Dann ist es so, dass die Medienkomponenten nicht einfach so da sind, sondern immer angebunden sind an die Anwendungslogik, Teile an die Application Entities, wie die heißen. Und wir haben auch gesagt, dass die innere Struktur spezifiziert werden kann, also wenn die zu zerlegen ist in einzelne Bestandteile, das haben wir auch schon angeschaut. Außerdem kann so eine Medienkomponente selber natürlich auch Operationen enthalten, also insbesondere wenn das zum Beispiel ein Charakter, eine Figur ist, Charakter, der nun was tun kann, zum Beispiel laufen oder springen, dann wird natürlich das hier in dem Klassendiagramm genauso als Methode sichtbar sein, wie die Methoden von den Softwareklassen, den reinen Softwareklassen. Also das waren sozusagen die hellen und die grauen Teile in dem Strukturdiagramm. Und wenn wir jetzt das User Interface Design anschauen, dann ist die Frage, ja, wie ist ganz grob unser Interface eigentlich strukturiert? Und zwar in sogenannte Szenen. Da gibt es ein Szenendiagramm. Die Idee ist so, die Navigation ganz grob auf oberster Ebene zunächst mal zu beschreiben. Wenn Sie an sowas denken wie Storyboards, in der Sie sagen, hier ist also ein bestimmtes, also so ein Drehbuch, das Sie illustrieren, da sagen Sie also, hier ist zum Beispiel jetzt in unserem Breakout-Spiel der Hauptbildschirm, wo man wirklich das Paddle und die Wall und die Bricks und die Wall und so weiter hat. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Bildschirm zum Beispiel, wo es um Highscores geht oder es gibt einen Einführungsbildschirm, wo die Regeln erklärt werden. Und das wären so typische Szenen, wo man sagt, also die gibt es separat und es gibt Übergänge dazwischen. Das ist die Idee von einem Szenendiagramm. Wobei jetzt hier auch noch explizit bemerkt ist, das muss nicht unbedingt sozusagen ein Bildschirm, ein Screen sein, wenn man jetzt an rein akustische Anwendungen denkt, die zum Beispiel über das Telefon irgendwie benutzt werden, Sprachdialoganwendungen, dann kann es natürlich auch so sein, dass man dadurch bestimmte Phasen geht und dass es überhaupt keine Screens gibt. Ja, auch da wieder das Beispiel, es ist nicht furchtbar kompliziert. Was kann in so einem Spiel an Szenen sozusagen vorkommen? Die Hauptszene ist eigentlich natürlich, die uns am meisten interessiert, ist, dass wir wirklich spielen. Hier, das ist die Game-Szene. Dann gibt es die Szene, in der ich meine Bewertung bekomme, den Score, wenn ich mit dem Spielen fertig bin, mit dem Spielen eines Levels. Ich kann aber dann wieder ins Spiel zurückgehen im nächsten Level. Oder ich kann auch rausgehen und in dieses Hauptmenü gehen, mit dem ich auch am Anfang loslege. Da muss ich vielleicht meinen Namen eingeben oder solche Dinge. Das ist dieses Startmenü. Und man sieht schon so eine Automaten- oder Zustandsübergangsmaschinenstruktur hier. Da werden eben Zustände beschrieben, das sind die Szenen und Übergänge, von welcher Szene kann ich zu welcher kommen. Ein ganz allgemeines Konzept, das man in der Informatik an vielen Stellen trifft. Und die Notation, die hier benutzt wird, das ist auch wieder UML-Notation, dass der Startzustand eben dieser schwarze Knopf ist, da geht's los. Und ein umrandeter schwarzer Knopf ist der Endzustand, also da kann ich wieder aufhören. Und alles andere sind Übergänge dazwischen. Die wichtigsten hat man schon, vom Score kann ich in den Highscore gehen und vom Menü kann ich in so einen Hilfezustand gehen und wieder zurück. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen dekoriert mit Methodennamen letztlich. Das sind Methoden, die aufgerufen werden, wenn so ein Übergang passiert. Also wenn ich vom Menü in Game gehe, dann rufe ich eine Start-Game-Methode auf zum Beispiel. Und es gibt auch noch ein ganz spezielles Element da drin, das nennt sich History. Das markiert bestimmte Übergänge und soll nichts anderes besagen, als dass dieser Übergang sozusagen ein Gedächtnis hat. Also wenn ich aus einem Menü in den Hilfezustand reingehe, dann habe ich vielleicht in dem Menü irgendwelche Untermenüs aufgeklappt oder was auch immer, irgendeinen Zustand hergestellt intern in dem Menü. Und wenn ich aus dem Hilfezustand zurückgehe, dann soll bitte der letzte Zustand wieder hergestellt werden. Das heißt, es soll nicht wieder von Grund auf neu starten. Und dafür sagt man in der Darstellung hier, dass das History-Element das sozusagen beschreibt. Hier fehlt übrigens eine spitze Klammer bei dem History. Das ist keine Absicht, sondern da ist einfach eine falsch. Ja, also die Knoten heißen Szenen, das waren Übergänge. Und das waren Eingangsoperationen, Entry Operations, das habe ich schon erklärt. Und ich denke, diese Folie beschreibt im Wesentlichen auch wieder, was da zu tun ist. Ja, jetzt haben wir also die Struktur ganz gut beschrieben und auch schon einen Ablauf, allerdings einen Ablauf auf einer ganz, ganz groben Ebene. Jetzt wollen wir natürlich stärker in die Interaktion rein. Wir wollen wissen, was kann der Benutzer überhaupt eingeben, was sind die Elemente der Benutzerschnittstelle. Und da hat sich eigentlich in der Literatur ziemlich konsequent jetzt eingebürgert, dass man von zwei Ebenen spricht, nämlich von dem Abstract User Interface und von dem Concrete User Interface. Also das abstrakte User Interface sagt eigentlich nur, welche Typen von Interaktionselementen habe ich, welche Information wird ein- und ausgegeben. Und das konkrete User Interface sagt dann wirklich, okay, das wird mit einem Slider eingegeben, das mit einem Textfeld. Hier ist es ein Element, das sich auf dem Bildschirm verschieben kann bei Multimedia-Interfaces und genauso bei der Ausgabe. Das wird als Zahl ausgegeben, was anderes wird dadurch ausgegeben, dass ein Ball an einer bestimmten Position ist zum Beispiel. Da hat man wirklich diese zwei Ebenen, das abstrakte User-Interface-Diagramm und dann ein konkretes. Wir unterscheiden jetzt noch zwischen den klassischen User-Interface-Elementen und den medienspezifischen. Also wir schauen uns natürlich, wenn wir plattformunabhängig sind, zuerst mal das Abstrakte an oder eigentlich nur das Abstrakte an. Da muss jetzt eigentlich gesagt werden, was gibt es denn an Elementen, wo der Benutzer was rein- und rausgeben kann oder was System was rausgeben kann, der Benutzer was reingeben kann. Das ist jetzt eine interessante Geschichte, dass die UML, wenn Sie die Standardsprache der Softwaremodellierung anschauen, kennt sowas interessanterweise gar nicht. Also das hat mich am Anfang auch irgendwie total verblüfft. Ich habe also viele Jahre der UML-Entwicklung miterlebt, eigentlich vom Anfang an, als die entstanden ist. Und das sind halt so typische Software-Leute, die vorwiegend die Hintergrundlogik von Programmen beschreiben. Getrieben wird das von Leuten, die Geschäftsanwendungen schreiben. Und für die ist ein User-Interface irgendwie, was das macht halt noch einer obendrauf. Ja, das interessiert die gar nicht so sehr. Während, denke ich, aus der Medieninformatik allgemein das User Interface viel mehr im Vordergrund steht und jetzt bei Multimedia-Anwendungen das möglicherweise sogar den größten Teil der Anwendung ausmacht. Insofern ist das interessant, was hier steht. Also es gibt keinen UML-Diagrammtyp, worauf wir da aufbauen, sind Forschungspapiere, die UML eben verallgemeinert haben für User Interfaces. Natürlich kann man noch zusätzliche Sachen machen, also zum Beispiel einen Screenshot einfach mal erfinden, eine Papier- und Bleistiftskizze machen. Das muss jetzt nicht alles immer so abstrakt bleiben. Ich beschreibe jetzt wirklich sozusagen den abstrakten Kern hier. Also was ist ein abstraktes User Interface für die Szene Game? Also jetzt, wenn Sie sich an dieses Szenendiagramm erinnern, da war ja rechts oben Game, eben das, was ich gesagt gleich als erstes auch erklärt habe, die Hauptszene. Und das ist genau das, was auch illustriert war mit dem Screenshot vorher, wo eben wirklich Breakout, Blockout gespielt wird. Nicht Breakout, Blockout, oder? Gespielt wird. Und dort haben wir ja nun bestimmte Elemente. Zum Beispiel haben wir diesen Ball hier und wir haben das Paddle. Und die schauen jetzt sehr abstrahiert aus, gebe ich schon zu. Was jetzt hier wirklich bloß noch da ist, ist die Information, der Ball ist eine Repräsentation von Informationen, die an den Benutzer gegeben wird. Der Benutzer sieht, wo der Ball ist. Er kann den Ball nicht beeinflussen, er sieht bloß, wo der Ball ist. Das kann natürlich bei einem Ball, den ich mit der Maus irgendwo hinlegen kann, kann es anders sein. Das ist ein Ball, bei dem der Benutzer auch Eingaben machen kann. Das sieht man bei dem Paddle hier, beim Paddle, da sieht der Benutzer, wo das ist und er kann es setzen, indem er die Links-Rechts-Position festlegt. Das heißt, das ist ein Ein-Ausgabe-Element. Und die allermeisten, sieht man, sind dann doch Ausgabe-Elemente, also die meisten sind ja ganz simple Zahlen. Und es gibt noch was, wo ich sozusagen ein Ereignis erzeugen kann, nämlich wo ich sage, jetzt soll das Spiel starten und dann fängt der Ball an, sich zu bewegen. Also springt ins Spielfeld. Was hier auch noch dargestellt ist, ist die Assoziation zu den Elementen aus unserem Strukturdiagramm, wo Sie dann wirklich sehen, womit ist denn dieses Ein-Ausgabe-Element assoziiert. Das ist jetzt an UMLI angelehnt, das ist eine ganz, wie schon gesagt, ein Forschungspapier über Ein-Ausgabe-Modellierung in UML. Es ist nicht ganz der neueste Stand von dem, was wir dann weiterentwickelt haben. Wir haben dann auch Arbeit investiert, weil so eine Notation muss ja auch irgendwie akzeptiert werden von Leuten. Und da habe ich jetzt leider keine aktuelle Folie dazu. Allein wie solche Icons dargestellt werden, ist natürlich auch ein Thema für sich. Also wir haben eine eigene Diplomarbeit gehabt, in der unter anderem diese Icons, die man hier macht, eben umgestaltet wurden, auch Versuche gemacht wurden. Weil die Icons, so wie sie da sind, die unterscheiden sich natürlich sehr wenig. Die sind auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden. Und da ist dann ein spezifischer Entwurf für neue Icons gemacht worden, die ein ganzes Stück besser zu erkennen sind. Also auch das sind Dinge, wo noch eine Menge Arbeit eigentlich in so einer Modellierungssprache drinsteckt. Und gibt da vielleicht ein Beispiel für so die Situation, wo dann eben Diplomarbeiten zum Beispiel in Forschungsthemen reinfließen. Ja, also das ist ein User Interface Container. Die Container kennen wir und in dem drin stecken solche Elemente wie eine Ausgabekomponente, eine Ein- und Ausgabekomponente, die hier Edit Components heißen, und eine, die ein Ereignis erzeugen kann, also eine Aktionskomponente. Und was man auch noch genau vielleicht festhalten sollte, hier bei den Bricks, da heißt, ist ja nur ein Element dargestellt, das heißt aber drunter 0 bis N. Das heißt, es sind mehrere, viele von diesen Bricks natürlich auf der Oberfläche da, die jede für sich natürlich eine gewisse Information übermittelt. Das heißt, ich habe da die Vielfachheit, die Multiplizität noch mit dabei. Das Interessanteste daran vielleicht für den Informatiker ist diese Geschichte, die Assoziation zu den Klassen. Also die User Interface Components, denke ich, habe ich gerade erklärt. Da muss man nicht so viel dazu sagen, also dass es hier noch zwei weitere gibt. Selektionskomponenten und Benachrichtigungskomponenten, aber das, denke ich, ist jetzt nicht furchtbar wichtig. Interessant ist, dass die Medienkomponenten, die wir vorher in dem Überblicksdiagramm gesehen haben, dass die natürlich verwendet werden können. Das heißt, das klingt jetzt ganz schrecklich abstrakt, aber ganz konkret kann man das sich hier vorstellen. Wenn Sie hier den Ball als Ausgabeelement haben, dann können Sie dort angeben, der wird realisiert durch die Klasse Ball und die Klasse Ball hatte ja eine Animation angeschlossen. Das heißt, letztlich wird die Ausgabeinformation, wo der Ball tatsächlich ist, die Position von dem Ball, wird eben nicht als Zahl angegeben in dem Fall, sondern über eine Medienkomponente, über eine Animation realisiert. Genauso wird der Zustand von dem Brick eben oder ein Zustandsübergang von dem Brick zum Teil von dem Sound realisiert und der aktuelle Zustand auch grafisch realisiert, indem man sieht, der Brick ist da oder ist nicht da und beim Übergang sieht man zum Beispiel, wie er zerbröselt oder sowas. Das heißt, diese ist was Besonderes an Multimedia-Interfaces, insbesondere die Ausgabe von Elementen, die wir haben, die kann klassisch erfolgen, so wie Levelnummer, da steht einfach eine Zahl da, oder sie kann wirklich über eine Animation erfolgen. Das heißt, es kann wirklich an der Stelle der Bezug zu den Animationen sozusagen hergestellt werden. Und wenn Sie immer noch das Gefühl haben, Sie sehen hier kein Spiel, dann ist tatsächlich der Eindruck richtig. Wir sind eben auf dieser ganz, ganz abstrakten Ebene, wo wir zunächst mal bloß sagen, was ist denn überhaupt da und was ist denn zu realisieren? Ja, eine Sache, die ich vorher noch nicht wirklich erwähnt hatte, die im User Interface natürlich auch noch mit reinkommt, eigentlich dadurch, dass wir es eben mit Multimedia-Anwendungen zu tun haben, die haben wir Sensoren getauft. So etwas haben Sie auch immer mal wieder getroffen, nämlich das Muster Clockwork zum Beispiel, an das Sie sich erinnern könnten, Zeitsensoren, die also nach einer bestimmten Zeit, Enter Frame zum Beispiel, sagen, jetzt ist eine bestimmte Zeit vergangen. Oder die einfach sagen, Video ist abgelaufen, jetzt muss was passieren. Das wären Sensoren, die einfach Ereignisse implizit auslösen. Oder auch Sensoren, die Kollisionen überwachen. Also Sie haben Kollisionschecks irgendwo zwischen zum Beispiel dem Ball und der Wand oder der Ball und einem Brick. Und wenn der Ball den Brick trifft, dann ist ein Ereignis erzeugt, auf das dann reagiert werden muss. Oder auch ein Sichtbarkeitssensor, das ist eigentlich mehr so eine Sache, die für die Optimierung wichtig ist. Ist ein bestimmtes Element sichtbar? Es kann ja sein, dass das verdeckt ist, dass was anderes davor ist oder das außerhalb der Szenerie stattfindet. Und das kann natürlich einen Einfluss darauf haben, ob man das überhaupt ausrechnen will, was da passiert, oder ob man das Element nicht einfach seinem Schicksal überlässt, das sowieso keiner sieht. Also das wären so Sensoren, die wichtigsten Klassen von Sensoren, die man hat. Und die müssen natürlich auch irgendwie berücksichtigt werden. Also nicht nur das, was der Benutzer sozusagen durch Klicken oder Mausziehen oder so macht, sondern auch, was dann im zeitlichen Ablauf in der Folge passiert. Und wenn man jetzt das Ganze zusammenbaut in so ein Media User Interface, dann sieht man jetzt tatsächlich die Zusammenhänge nochmal sehr genau. Und da stecken schon eine ganze Menge Entwurfsentscheidungen jetzt wirklich drin, auf einer ganz abstrakten Ebene. Da wird jetzt gesagt, der Ball wird durch eine Ballanimation realisiert, der Brick und die einzelnen Bricks, die haben eine Animation, die aus einem Sound besteht und einer grafischen Animation. Das Paddle wird auch über eine Animation realisiert und es sind eine Reihe von Ereignissen sozusagen auch dargestellt. Also insbesondere ein Kollisionstest, also wenn die Kollision von dem Ball mit der Wand passiert, das heißt hier kommen wir vom Ball in die Ballanimation und dort oben haben wir die Grafik mit der Wand, dann wird ein Kollisionsereignis ausgelöst. Und wenn der Ball mit dem Paddle auftrifft, wenn da ein Kollisionstest passiert, dann haben wir ein weiteres Ereignis, das beschrieben werden muss. Und wenn der Ball auf einen Brick trifft, also wenn der eben so einen Stein dann zerschlagen soll, dann haben wir auch einen Kollisionstest. Das heißt, Sie haben auf der ganz abstrakten Ebene einfach einen Überblick zunächst mal. Natürlich ist das grafisch noch nicht so schön gestaltet, wie vorher der Screenshot war. Aber es ist quasi so eine Art Checkliste auch. Was muss denn jetzt im Mediendesign alles passieren? Ich sehe hier schon, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich eben einen Sound und eine Animation für die Bricks habe. Ich muss dafür sorgen, dass ich diese Ereignisse, die da passieren, dass ich die alle vernünftig unterstützen kann. Das heißt, ich kriege zunächst mal einfach eine quasi Tagesordnung, Agenda, sagt man da manchmal auch, von den Dingen, die zu tun sind jetzt wirklich in meiner Realisierung. Das wäre so ein typisches High-Level-Design für unser User-Interface. Ich bin mir schon darüber im Klaren, dass es natürlich ein gewisses Akzeptanzproblem an manchen Stellen gibt, dass Leute vielleicht sagen, warum sollen wir zuerst dieses Bild malen und nicht gleich drauf los programmieren. Das ist ein Thema, über das man noch ganz lang reden könnte, wo man auch sehen muss, wo das genau hinläuft. Also vielleicht wird es auch irgendwann mal so sein, dass gute Entwicklungswerkzeuge einem die Möglichkeit anbieten, die Anwendung, die man entwirft, sozusagen auf verschiedenen Abstraktionsebenen anzuschauen. Auf so einer Abstraktionsebene einen Überblick zu gewinnen, dann ins Detail zu gehen, das mal auszuprogrammieren, laufen zu lassen, dann wieder zurückzugehen auf die Abstraktionsebene, in der man den Überblick behält. Also ich denke, der Überblick selber ist schon sehr interessant. Das einzige Problem, das die so eine Notation hat, ist, dass relativ, sagen wir, Widerstände da sind, natürlich das überhaupt mal erst zu malen, bevor man das Programmieren anfängt. Das ist ganz logisch. Wenn man es hat, findet man es meistens schon ganz praktisch. Da oben sind abstrakte User-Interface-Elemente, die nicht mit so Realisationspfeilen versehen sind, also nicht mit diesen gestrichelten Pfeilen. Das liegt daran, dass die eben in klassischer Weise realisiert werden, einfach als Zahlen oder Knöpfe, also die normalen Widgets, die man so kennt. Ja, das Ganze nochmal zusammenzubinden für eine Gesamtinteraktion, dafür ist das Interaktionsdiagramm da. Da geht es also jetzt wirklich um den gesamten Ablauf, um den Dialogfluss zwischen dem Benutzer und der Anwendung, wo man jetzt auch sieht, wenn jetzt wirklich ein User-Interface-Event kommt, wenn ein Sensor-Event kommt, wo wird dann wirklich die Anwendungslogik wie aufgerufen. Was wir da benutzen, sind die sogenannten Aktivitätsdiagramme aus der UML, die letztlich ganz stark an den sogenannten Petri-Netzen orientiert sind, was jetzt wieder ein Konzept aus der theoretischen Informatik ist, deutscher Mathematiker und Informatiker, der Herr Petri. Das ist also so ein Interaktionsdiagramm, wo man so ein bisschen auszugsweise sich mehr vorstellen kann, was da passiert. Das geht auch wie so ein Zustandsübergangsdiagramm irgendwo los, da oben bei dem schwarzen Punkt, und dann sind wir in einem Init-Zustand. Und dann fängt zunächst mal noch nichts wirklich an, weil dieses Start Moving noch ein zweites Ereignis braucht, damit das tatsächlich weiterschalten kann. Man kann sich das so vorstellen, dass hier quasi so eine Münze dann so langsam sich durch den Pfad hier durchbewegt und eben nur unter bestimmten Voraussetzungen weitergehen kann. Und in dem Fall Start Moving, da muss die Initialisierung vorbei sein und es muss der Startknopf gedrückt worden sein, dass der Ball sich bewegen kann. Ja, und dann haben wir hier einen Entscheidungsknoten, der aber jetzt bloß zum Einfädeln von anderen Dingen gut ist. Wichtig ist, dass wir hier einen Fork haben. Da kann ich entscheiden, gehe ich den linken oder den, nicht entscheiden, Entschuldigung, da gehe ich zwei Pfade parallel weiter. Das heißt, ich mache zwei parallele Abläufe. Dieser breite Balken heißt, aus dem einen Ablauf werden jetzt zwei, die parallel laufen. Und das sind beides so Schleifen. Das eine ist, dass der Ball sich bewegt. Und das zweite ist, dass das Paddle bewegt werden kann. Das bewegt sich nicht von sich aus, sondern das ist abhängig von der Interaktion, die der Benutzer macht. Also dass er das Paddle nach links oder rechts einstellt, zum Beispiel mit Pfeiltasten oder mit der Maus oder wie auch immer, das dann später zu realisieren. Ja, und dann können eben innerhalb dieser beiden Schleifen Ereignisse passieren, nämlich diese Kollisionsereignisse. Und wenn so ein Kollisionsereignis passiert, dann wird die Verarbeitung eben aufgenommen und dann wird die Animation gestartet, die eben jetzt zum Beispiel die Kollision mit so einem Brick beschreibt und der Sound abgespielt und so weiter. Dann kann ich also diese ganze Abfolge hier beschreiben auf einer ganz abstrakten Ebene, indem ich wirklich bloß das Flussdiagramm zunächst mal hinstelle und dann an den richtigen Stellen, wie hier bei Move Ball oder so, sehen Sie das schon, wirklich Bezüge auf mein Klassenmodell herstelle, auf die Methoden von dem Klassenmodell. Das im Detail aufzumalen ist natürlich aufwendig, aber interessant ist jetzt für uns als Informatiker zunächst mal, dass es grundsätzlich eben möglich ist. Es gibt also hier den Aufruf einer Methode, ein Objekt, das wirklich eben in der Szene existiert. Unsere User-Input-Events sind wieder verbaut und die Sensor-Events. Was man vielleicht kennen muss und sollte, sind eben der Unterschied zwischen der Decision-Node und der Fork-Node. Decision-Node, das sind diese Routen, das ist eine Notation, die an ganz vielen Stellen der Informatik vorkommt, in einem Flussdiagramm. Da heißt es, entweder ich gehe links oder ich gehe rechts, wird entschieden. Und sozusagen, wenn man sich diese Münze anschaut, die kann nur entweder links rumgehen, also unten rumgehen oder oben rumgehen. Und da kann sie auch wieder zusammenfließen natürlich. Und da wird sozusagen aus der einen Münze werden sozusagen zwei Münzen, die parallel die beiden Pfade entlang gehen und irgendwann zusammengeführt, da verschmelzen die beiden Münzen wieder. Oder Spielsteine oder was man auch immer sich vorstellt, die sozusagen die jeweils aktive Aktion beschreiben. Das ist also die Notation, die dort eingesetzt wird, die aus der UML stammt. Ich habe an der Stelle jetzt mal wenigstens ein Beispiel aus dem Tool hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Screenshot. Das wäre, glaube ich, zu verwirrend, wenn ich jetzt das Tool hier noch im Detail vorgestellt hätte, weil das wahrscheinlich auch nicht viel bringt, dass wir mit dem Tool auch nicht arbeiten würden. Aber solche Dinge wie zum Beispiel jetzt die Target-Operation jetzt in dieser Init-Ball-Aktion festzulegen, das sind Dinge, die ich ganz konkret mit diesem Werkzeug, mit diesem Editor beschreiben kann, wo ich also dann wirklich so einen Eigenschaftendialog habe, wo ich sage, jetzt klickt man auf die im Diagramm auf das Init-Ball und legen hier die Operation fest, wo man eben dann wirklich aus den vorhandenen Menüs sozusagen, aus den vorhandenen Strukturen mit so Auswahldialogen auswählen kann, was man wirklich aufrufen will. Also das ist tatsächlich konkret Werkzeug unterstützt. Ja, vielleicht, wenn man das nochmal im Zusammenhang anschaut, bevor wir nochmal überlegen, was wir dann jetzt mit dem Werkzeug wirklich tun können. Das sind die Bestandteile, die wir so grob haben in so einer Sprache. Wir haben also dort den Teil, der sozusagen wirklich die Anwendungslogik umfasst. Application Entities. Das sind Klassendiagramme, die wirklich ausschauen, wie es die Softwareentwickler mit der UML eigentlich schon seit längerem machen. Dann haben wir was Neues dabei. Wir haben diese Medienkomponenten, wo da steht Grafik, Animation, Text, Audio und so weiter. Und das Besondere ist, dass die verbunden werden mit Anwendungsentities. Das heißt also, die können Elemente der Anwendungslogik repräsentieren. Und dann gibt es Elemente des User Interfaces, die ein Ausgabeelement sind und die natürlich auch zum Anwendungslogik-Elemente repräsentieren, weil die natürlich irgendwo die Information reinfließen muss in die Anwendungslogik. Und das Interessante ist, dass unsere Medienkomponente zum Teil sozusagen diese Ein-Ausgaberolle mit übernehmen. Also da Ausgabe insbesondere, Eingabe kann auch sein durch die Mausposition zum Beispiel. Aber vorwiegend die Ausgabe wird eben zum Teil nicht mit den klassischen User-Interface-Elementen gemacht, sondern über diese Medienkomponenten, zum Beispiel über die Animation. Und dazu kommt noch, das war jetzt mehr der statische Strukturanteil, dazu kommen also noch die dynamische, verhaltensorientierte Details, also insbesondere das Szenendiagramm und das Interaktionsdiagramm. Also sowas haben wir dann, wenn wir ein Modell für eine Anwendung in MML bauen. Wir haben also die Medienkomponenten, die User-Interface-Komponenten, die Sprachlogik, eine Anwendungslogik und damit auch dieses Dreigestirn wieder von den drei Design-Ebenen und das auf einer statischen Sicht, einer dynamischen Sicht. Jetzt fragt man sich, wenn man sich wirklich die Mühe macht, was bedeutet das, wenn ich diese Diagramme gezeichnet habe, es sind ja viele, dann wirklich für den Entwicklungsprozess. Und die Grundidee ist die wir vorher schon hatten mit den Transformationen. Ich kann also hier auf einer plattformunabhängigen Ebene in dem MML zunächst mal meine Anwendung beschreiben und dann werfe ich eine Transformation an, die mir das zum Beispiel nach Flash übersetzt oder nach Director oder in SVG JavaScript oder was auch immer meine Plattform ist oder Python Pygame und komplettiere das dann mit dem entsprechenden Werkzeug der entsprechenden Zielplattform. Das ist ganz analog übrigens, was das die Softwareentwickler bei der reinen Anwendungslogik ohne Multimedia-Aspekte auch machen. Die sagen, wir entscheiden uns für die Plattform Java Enterprise Edition und dann erzeugen wir dort unsere EJBs und so weiter. Und dann gehen wir aber noch in geeignetes Werkzeug und komplettieren das. An vielen Stellen werden also Methodenrümpfe nicht ausgefüllt, die muss ich dann von Hand noch tatsächlich einfügen. Sowas wie Getter- und Setter-Methoden werden standardmäßig erzeugt, aber dann, wenn ich wirklich Logik brauche, muss ich die natürlich von Hand noch einfügen. Die war ja in den Diagrammen nicht drin. Und genau sowas kann man sich ja auch vorstellen, dass man aus dem Modell eben zum Beispiel in Flash generiert und dann heißt die manuelle Vervollständigung natürlich nicht nur, dass ich in ActionScript Coderümpfe da dazu tue, sondern dass ich auch natürlich einen Grafikplatzhalter durch eine konkrete Grafik ersetze, dass ich einen Soundplatzhalter durch einen konkreten Sound ersetze. Und das ist sozusagen die Aufgabe von so einem Werkzeug. Das kann also die Klassenstruktur erzeugen, kann auch die gesamte oberflächliche Verhaltensstruktur schon mal erzeugen und kann sozusagen die Plätze festhalten, wo die Medienobjekte im User Interface eine Rolle spielen, aber kann die natürlich nicht ausfüllen, nicht wirklich. Das muss man dann eben von Hand machen, das heißt sowohl Operationen in den Klassen, als auch die Medienobjekte, als auch die User Interface Objekte und das Layout müssen dann bei der entsprechenden Plattform, plattformspezifisches Modell, eben von Hand nachgetragen werden. Na, jetzt mal weiter. Genau. Damit sieht man so ein bisschen ja auch die Aufgabenteilung. Die grobe Struktur gibt das Modell vor, und wenn ich jetzt an das Design, sowohl das Software-Design als auch das Grafikdesign oder Mediendesign schaue, dann werde ich dafür natürlich nicht dieses Modell, sondern die spezifischen dafür gemachten Plattformen benutzen, Werkzeuge auch. Ja.
Das war bei OpenLaster, glaube ich, auch so, dass man erstmal deklarativ die Anwendung geschrieben hat und wurde automatisch, was ich jetzt in JavaScript oder HTML, also Scrum oder Flash daraus generiert.
Mhm. Ja, genau, OpenLaster macht sowas. Ein bisschen findet man das auch, die Idee in dem JavaFX, wo man sagt, ich will hier, ich habe so ein Strukturelement, das ziehe ich aus der Palette, das ziehe ich da rein, ich habe hier eine Timeline, aber was genau die Elemente auf der Timeline sind, muss ich nachher von Hand ausfüllen. Das ist, wird auch sozusagen bloß mal ein Stückchen, so ein Template generiert. Genau, also so muss man sich das vorstellen, dass sozusagen zunächst mal so ein Basisgerüst generiert wird. Ja, wir haben das konkret gemacht, allerdings, wie die Zeit so voranschreitet mit den Doktorarbeiten, der hat noch mit ActionScript 2.0 gearbeitet, und inzwischen ist das schon wieder der Aktualisierung, hat schon wieder Aktualisierung nötig. Aber ganz konkret ist das wirklich gemacht worden. Ich habe jetzt leider das Werkzeug nicht wirklich da, weil das nur unter Windows läuft, ein bisschen aufwendig zu installieren ist. Das würde aber letztlich auch nur verwirren, und wenn es ein anderer vorführt, dass der das wirklich beherrscht, ist das vielleicht auch nicht ganz so überzeugend. Aber was man sieht, ist, was das Werkzeug tatsächlich alles kann. Es kann also aus dem abstrakten Modell Flash-Files wirklich erzeugen. Es kann auch ActionScript erzeugen, das dafür da ist, die einzelnen Szenen zum Beispiel zu laden, dass die Szenen also wirklich dann auf dem Bildschirm existieren, dass die Objekte, die in der Szene drin sind, dann als Platzhalter wirklich auch auf dem Bildschirm da sind. Es werden für die einzelnen Klassen, werden ActionScript-Klassen erzeugt. Es wird von vornherein eine Model-View-Controller-Struktur unterstützt, das heißt Model in dem nicht mehr im Sinn von Modellierung, sondern im Sinn von der MVC-Architektur ist dort ein Observable, also ein eigenes Benachrichtigungsmechanismus. Die Operationen werden im Prinzip realisiert, aber mit leeren Rümpfen, da gibt es Platzhalter. Es gibt für die Szenen im Prinzip auch eine Unterstützung, dass diese Entry Operations unterstützt werden, allerdings eben auch wieder bloß als Platzhalter, die muss ich dann ausfüllen. Ja, auch die Medienkomponenten, die werden alle in die Bibliothek aufgenommen, also wenn ich die Transformation dann fertig habe und das in Flash lade, dann habe ich die Medienkomponenten alle zunächst mal schon in der Bibliothek, dass ich weiß, was ich realisieren muss. Die natürlich momentan am Anfang noch ein bisschen doof ausschauen, weil da bloß Platzhalter drin sind, also bloß irgendwelche Kästen mit einem Namen drin und noch nicht wirklich schöne grafische Elemente. Die muss ich dann eben schrittweise ersetzen. Und auch die User-Interface-Komponenten sind wirklich schon auf der Szene, zumindest als Platzhalter, da und müssen dann weiter verfeinert werden. Also das funktioniert, das geht, und dann muss ich, wenn ich diese Transformation gemacht habe, muss ich natürlich in ein Flash-Autorenwerkzeug hergehen und das Ganze wirklich mit dem Autorenwerkzeug grafisch ausarbeiten. Ja, wenn man das sich überlegt, was soll das Ganze? Einerseits hat man einen gigantischen Vorteil, glaube ich. Wenn wir jetzt genau die Situation haben im Moment, dass eben ActionScript 2 durch ActionScript 3 abgelöst wird. Es gibt Anwendungen, die mit dem MML modelliert sind. Dann ist die Aufgabe sozusagen, einen Compiler nach ActionScript 3 zu schreiben, also diese Transformationen nach ActionScript 3 zu schreiben. Und das gilt dann aber für alle Anwendungen, die in MML modelliert sind. Das heißt, eine neue Plattform, die dazukommt oder der Wechsel einer Plattform einfach, dass man beschließt, wir machen es nicht mehr mit Flash, sondern jetzt mit Silverlight oder so, das erfordert eigentlich nur, dass sich ein Spezialist hinsetzt, der die Transformation neu macht. Der muss das einmal machen, und wenn ich einen großen Vorrat an Anwendungen habe, die modelliert sind, dann kann ich das darauf ein für alle Mal sozusagen anwenden. Das ist also wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil. Ein zweiter ganz großer Vorteil ist, was man jetzt gesehen hat, ein bisschen auch, man fängt so abstrakt wie möglich eigentlich an, über die Anwendung nachzudenken, und man hat immer diesen Überblick eigentlich, was sind denn die Konstrukte, die es überhaupt in meiner Anwendung gibt. Und damit bin ich viel klarer eigentlich in meinen Entwurfsentscheidungen, weil ich genau weiß, an welcher Stelle sind welche Elemente, und auch vergleichsweise übersichtliche Diagramme habe, wo ich bei jedem Element nochmal drüber nachdenken kann, was ist denn die Motivation dafür, was ist die Benutzeranforderung dafür. Während wenn ich einfach in Bergen von ActionScript-Code oder Python-Code untergehe, dann habe ich da den Überblick meistens komplett verloren. Dritter auch großer Vorteil, wenn Sie so leicht unübersichtliche Plattformen haben wie das Flash, dann können Sie Code mit einer bestimmten Disziplin sozusagen erzeugen. Es ist zum Beispiel in Flash nicht einfach, Code so zu schreiben, dass der in einem Team, das werden Sie vielleicht im Praktikum dann auch erleben, dass der in einem Team gemeinsam bearbeitet werden kann, weil immer dieses komische Flash-File da ist, das irgendwie ein einziges File für alle ist, und das können Sie schlecht irgendwie aufsplitten in Einzeldateien. Das heißt, man kann es schon aufsplitten, wenn man die ganzen Tricks kennt, die Flash anbietet, dann kann man es eben schon aufsplitten, das machen bloß die meisten nicht und ärgern sich dann nachher, dass sie sozusagen immer diese Konflikte haben, weil wenn jemand was verändern will, dann blockiert er die ganze Anwendung, bis er fertig ist, und dann kann jetzt der Nächste wieder der Anwendung weiterarbeiten. Wenn man die Tricks kennt, dann kann man das schon in Bausteine zerlegen, und genau sowas kann eben so ein Code-Generator machen, dass er ein modulares Flash-Projekt erzeugt, auch für die Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen wollen oder auch nicht wissen können, wie die Tricks sind, um das zu strukturieren. Und das haben wir da auch wirklich vorgeführt und auch in der Praxis in so einem, also ein Versuchskaninchen-Team musste mal in dem Praktikum auch mit dem Werkzeug arbeiten, hat dann es auf dem generierten Code weitergearbeitet, also wirklich auch praktisch durchführbar schon. Also das hört sich alles sehr schön an, aber wenn es Advantages gibt, gibt es auch Disadvantages. Also ich denke, es sind auch wieder drei ganz gewaltige Nachteile, die man sozusagen daneben setzen kann. Das eine ist, es ist eben nicht realistisch, und ich weiß nicht, ob dieses Yet, ob das nicht ein bisschen zu optimistisch schon ist, es ist wirklich nicht realistisch, dass ich den kompletten Code erzeuge, und vor allem nicht, kann ich natürlich schon überhaupt nicht die Grafik erzeugen. Das heißt, wir haben ja gerade beschrieben, also aus diesem abstrakten Modell erzeuge ich dann irgendwas für Flash, und dann setzt man sich doch wieder mit dem Flash-Autorenwerkzeug hin und arbeitet da im Detail. Dann schreibe ich ActionScript-3-Code. Dann arbeite ich in Animationen mit, was weiß ich, Motion Tweens in Flash und so weiter. Und an der Stelle falle ich natürlich aus meiner Grundlogik jetzt hier mit der Plattformunabhängigkeit wieder raus. Weil wenn ich jetzt das alles investiert habe und danach einen Plattformwechsel auf, was weiß ich, Silverlight mache oder so, dann muss ich natürlich die Sachen, die ich jetzt in ActionScript 3 hingeschrieben habe, muss ich dann in, was weiß ich, C-Sharp noch mehr schreiben oder in Visual Basic. Oder ich muss eben meine Animationen dann mit dem Blend-Tool von Microsoft noch mehr nachbauen. Das heißt, ich habe an der Stelle, und das ist eine Frage, ob man überhaupt was dagegen machen kann, eben nicht die vollständige Plattformunabhängigkeit. Das hängt mit dem zweiten Punkt zusammen, der, glaube ich, der Schlüssel ist dafür, dass sowas überhaupt in der Praxis massiv eingesetzt werden kann, nämlich das sogenannte Round-Trip-Engineering. Wenn ich in der Lage bin, wir haben auch erste Werkzeuge dazu schon mal gebaut, die eine zum Beispiel Flash-Anwendung nehmen, analysieren und daraus das Modell erzeugen und mir das zeigen, dann bin ich einen riesigen Schritt weiter. Dann kann ich nämlich an vielen Stellen mir das sparen, das Modell zu bauen und das mir generieren lassen, an dem Modell was verfeinern und dann wieder auf den Code zurückgehen. Und idealerweise bleibt mir dann auch ActionScript-Code, den ich geschrieben habe, erhalten und wird wieder sozusagen an der richtigen Stelle in meiner umstrukturierten Anwendung eingebaut. Das wäre natürlich wunderschön. Es geht auch im Prinzip, wir haben auch, das war auch eine sehr schöne Diplomarbeit, es hat jemand wirklich eine Anwendung geschrieben, ein Programm geschrieben, mit dem er eine beliebige Flash-Anwendung nehmen kann und die wesentlichen Teile von so einem Modell daraus extrahieren kann. Das ist also ganz interessant, dass es prinzipiell schon geht, aber da muss man noch eine Menge Arbeit reinstecken, damit das wirklich geschlossen funktioniert. Naja, und dann ist natürlich noch ein Problem, das Sie wahrscheinlich jetzt selber auch an sich gerade im Moment erleben. Solche Spezifikationen zu schreiben, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, ist natürlich ein vergleichsweise irgendwie blutleeres Geschäft. Ja, also man sitzt da und macht irgendwas, von dem man dann das zwar in ein Werkzeug einfüttert, dann wird irgendwie was Tolles generiert, aber das ist dann auch wieder kompliziert und es ist nicht, irgendwie nicht mehr meins. Ja, sonst, wenn ich Code schreibe und ich schreibe den selber, erfinde meine Namenskonventionen, dann habe ich irgendwie stärker das Gefühl, das zu verstehen. Während da schreibe ich eine abstrakte Spezifikation, die verstehe ich vielleicht noch, dann wird was generiert und dann habe ich schon wieder irgendwas Kompliziertes, wo ich erstmal verstehen muss, was dieses komische Tool denn da gemacht hat. Das heißt, die ganze Geschichte nimmt so ein bisschen den Multimedia-Entwicklern das gute Gefühl im Arbeiten weg, hat man manchmal den Eindruck. Also sie fühlen sich nicht mehr so ganz in ihrer eigenen Arbeitsumgebung. Und dadurch ist es oft sehr schwierig, denke ich, das tatsächlich, ja, diese Denkweise überhaupt mal zu etablieren. Trotzdem glaube ich, dass das Ganze einfach eine sehr wichtige Frage ist, die man da angeht. Also das Ganze ist jetzt, wie schon am Anfang gesagt, eben ein Forschungsthema. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Produkt ist, wie das Flash oder so. Es ist halt ein konkreter Versuch, mal dieses Problem anzugehen, dass wir die verschiedenen Designaktivitäten haben, die verschiedenen Ebenen, auf denen Design passiert und dass wir irgendwo eine Sprache haben wollen, die so eine, ja, so eine Drehscheibe ist, an der alles angehängt wird, wo man eben alle diese Aspekte zusammenführen kann. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg, der da zu gehen ist, aber auch wenn man so in die Literatur schaut, es gibt eben ganz viele Gruppen auf der Welt, die dieses Problem identifiziert haben. Das sind nicht bloß Forschungsgruppen, sondern wir haben auch ganz konkret Industriekooperationen, wo immer wieder diese Frage aufkommt, die Designer arbeiten mit einem Werkzeug, die Softwareentwickler mit einem anderen Werkzeug, der Interaktionsablauf ist überhaupt nicht beschrieben und das Ganze soll ein schlüssiges Design, eine schlüssige Produktentwicklung werden. Wie kriegen wir das so, dass die Schnittstellen dazwischen möglichst glatt sind, dass das eine Team mit dem anderen Team auf einer gemeinsamen, ja, auf einem gemeinsamen Artefakt, sozusagen auf einem gemeinsamen Denkmodell eben zusammenarbeitet. Und dann kommt man eben ganz schnell zur Modellierung hin. Ja, mehr wollte ich Ihnen an der Stelle eigentlich auch nicht mehr sagen. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, daran weiterzuarbeiten, kann mich auch gerne mal kontaktieren. Im Prinzip ist das natürlich ein Forschungsthema, an dem wir in verschiedensten Formen weiterarbeiten. Es sollte Ihnen aber vor allem auch mal diesen Rahmen noch mehr abstecken. Von dem Anfang, wo wir wirklich gesagt haben, Multimedia-Anwendungsentwicklung ist eine Sache, wo es ganz viele Plattformen gibt. Dann haben wir die Plattformen kennengelernt, dann haben wir angeschaut, was man für Schritte eigentlich machen muss, um ein Projekt durchzuführen, wie komplex das ist. Und jetzt am Schluss sozusagen noch eine Sache, wo wir die Plattformunabhängigkeit in so einem Entwicklungsprozess wirklich versucht, eben mal ansatzweise mit dem Werkzeug sicherzustellen. Ja, ich denke, für die Vorlesung bin ich jetzt am Ende. Was gibt es denn noch anzusagen, was Sie wissen müssen? Die Klausur, denke ich, ist für die Bachelor-Leute ein wichtiges Thema. Das ist nächste Woche dieser Ort. Werden ja nicht viele sein, die Klausur schreiben müssen. Also es werden ja nur die wirklich eine Note brauchen, also die Bachelor-Studierenden da sein. Also bei Kunst und Multimedia ist das vorwiegend wichtig. Man kann zu der Klausur noch sagen, weil es so ein bisschen schon Nervosität irgendwie zu erkennen ist. Wir bemühen uns wirklich in dem Fall, wir sind ja auch ganz neu jetzt in diesem Bachelor-Geschäft, wir bemühen uns, dass die Klausur jetzt nicht irgendwie eine harte, selektive Klausur ist, sondern eine, die zu schaffen ist, die aber insbesondere dann zu schaffen ist, wenn man auch die Übungen fleißig mitgemacht hat. Also dann dürfte es eigentlich überhaupt kein Problem sein, da eine gute Note zu kriegen. Insofern kann es für manche auch dann vielleicht fast ein bisschen zu leicht sein, aber ich glaube, das ist das, was sie wahrscheinlich am wenigsten schreckt. Also insofern machen sich da keine großen Sorgen. Und ansonsten haben wir gesagt, die Fortsetzung, sozusagen die logische Fortsetzung, nicht verpflichtend natürlich, wäre dieses Multimedia-Blog-Praktikum. Für die Kunst- und Multimedia-Studenten ist das verpflichtend. Für die anderen ist es sicher interessant. Und die beiden Termine stehen inzwischen auch im Netz. Wir hatten schon mal eine Voranmeldung. Und dann gibt es am 3. August, glaube ich, gibt es nochmal über das Web eine Anmeldung für die restlichen Plätze. Okay. Dann danke ich Ihnen für dieses Semester.